Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Immer wieder VfL, der zweite Podcast über den VfL Bochum. 1848 ist uns da zuvor gekommen, aber es schadet nicht, einen weiteren zu haben. Wer führt diesen Podcast? Das bin einmal ich, Moritz. Ich bin 20 Jahre alt, bin VfL-Fan logischerweise, seit ich denken kann, Mitglied und Dauerkartenbesitzer, und ich mache diesen Podcast nicht alleine. Ist ein bisschen doof, die ganze Zeit Einzelgespräche zu führen. Mit dabei ist...
Der Tobi, genau, das bin ich, Hallöchen. Ich bin auch schon VfL-Fan, seit ich denken kann. Mein Vater hat mich damals dazu gebracht und bin auch Dauerkarteninhaber und Mitglied. Genau. Und ja, auch gerne bei Auswärtsspielen dabei.
Ja, auch richtig. Das muss man auch... Also, Tobi und ich fahren regelmäßig zu Auswärtsspielen und die Idee für den Podcast existiert schon länger. Und irgendwo braucht man ein Ventil auch mal nach außen hin, darüber den VfL zu diskutieren. Wir machen das halt sonst immer untereinander. Irgendwann langweilig. Wir sind nicht immer einer Meinung. Größtenteils diskutieren wir sehr viel darüber, über die Entscheidungen, über die Spiele, über die Spieler selber. Deswegen sollte es ja eigentlich nicht ein stumpfes Zugestimme werden, sondern schon eine Diskussion. Ja. Erstmal zum grundlegenden Aufbau des Podcasts. Also die werden immer gleich aufgebaut sein. Als erstes werden wir über das vergangene Spiel sprechen. In dem Fall ist es jetzt das Auswärtsspiel gegen Stuttgart. Danach werden wir zum nächsten Spiel gehen, was das Spiel gegen Dresden ist. Und als drittes werden wir dann immer darüber sprechen, was es Neues beim VfL gibt. Aktuell natürlich relativ viel. Wir hoffen beide, dass es demnächst weniger dazu zu besprechen gibt. Aber man weiß es nie. Der VfL ist eine Wundertüte. Es kann alles passieren.
Da sagst du genau das Richtige. Ich sag mal, gerade jetzt mit dem Trainerwechsel und den Turbulenzen, die es da rundherum gab, da war viel los, da gibt es viel zu reden. Insofern würde ich sagen, können wir dann auch gleich schon mit dem ersten Punkt starten, nämlich mit dem Rückblick auf das vergangene Spiel.
Richtig. Man muss jetzt dazu sagen, wir beide waren nicht da. Es war ein Montag, ist ein bisschen schwierig dann, als wir beide studieren, ist dann dahin zu fahren. Aber wir haben uns das Spiel natürlich angeguckt und dann einfach mal vorneweg, Leistung war nicht gut, aber sie war jetzt für diesen Gegner, also Stuttgart ist natürlich ein Gegner, der auf jeden Fall oben mitspielt in dieser Liga, was sie auch aktuell tun und für mich am Ende der Saison auf jeden Fall aufsteigen wird, wenn sie da nicht komplett die nächsten Gegner unterschätzen. Die haben die Qualität da im Kader, die haben einfach mal eben so einen Spieler für 8 Millionen geholt. Dafür war das, was man gespielt hat, auch mit, wenn man darauf guckt, wie die letzten Spiele waren, war das schon ganz gut eigentlich und war auf jeden Fall ein Lichtblick.
Ja, ich meine, Stuttgart hat ja auch ganz andere Ambitionen. Ich meine, die haben letztes Jahr groß auch die Ausgliederung gehabt, haben da groß Investoren reingeholt und haben von Europa geträumt und dann ging es runter in Liga 2. Ne? Das erklärt natürlich auch, warum man da die Gelder hat, um den anderen Teams vorne wegzuziehen. Genauso wie es der HSV jetzt momentan, weil sie mal einen klugen Sportdirektor rangeholt haben, auch schafft.
Ja, das ist... Da kann der VfL halt nicht mitreden, auch wenn das, ja, viele Fans sich das wünschen, dass es halt natürlich der VfL, viele sehen ihn immer noch in der ersten Liga, was halt mittlerweile, muss man einfach sagen, der VfL ist kein Erstligist, der ist auch kein überdurchschnittlicher Zweitligist mehr, er ist ein mittelmäßiger Zweitligist. Und das muss man erstmal als Fan realisieren und dann sieht man solche Sachen auch anders. Natürlich war der komplette Saisonstart scheiße, da gibt es nichts Schönes zu reden, das war einfach scheiße. So, da gab es keine Leistung, die über 90 Minuten einfach gut war, wo man sagen kann, ey, das war ein super Spiel, das war einfach ein komplett beschissener Saisonstart. Da gibt es nicht schön zu reden, aber darum geht es ja auch nicht, über das Spiel gegen Stuttgart. Was soll man sagen? Willst du darüber was erzählen, Tobi, bevor ich hier die ganze Zeit das Wort ergreife?
Ja, also ich denke mal, gerade in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass das auch nach vorne durchaus ein bisschen was zu machen ist. Allerdings ging es, wie so oft mal wieder, leider nur über Ganvola. Ne? Also die einzigen Chancen, die dann auch wirklich gefährlich wurden gegenüber ihm, die hat er dann leider nicht alle genutzt. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir den nicht mehr ins Spiel bringen können. Und da haben wir ja auch offensiv keine Szenen mehr gehabt.
Ja, ich denke einfach, in der zweiten Halbzeit hat sich Stuttgart auch auf jeden Fall auf Ganvola eingestellt. So, wie du schon sagtest, der war nicht mehr so in Aktion. Einmal noch, da hat er den aus 5 Metern oder so, schießt er ihn auf den Keeper.
Ja, genau. Gut, aber, war aus kurzer Distanz, der Ball ist vorher gehüpft. Den darf ein Stürmer reinmachen, den sollte ein Stürmer reinmachen, aber ich sag mal so,
meine, es,
momentan
Gambula
läuft
ist
es
auf
halt
jeden
nicht.
Fall, richtig, Gambula ist auf jeden Fall einer der Lichtblicke in dieser Mannschaft. Und man muss dazu sagen, er ist noch jung und er kriegt die Chancen. Wenn er jetzt mehr Routine reinbekommt, mehr Coolness, mehr diese Kaltschnäuzigkeit, dann sollte er es eigentlich schaffen, diese Chancen alle zu verwerten. Die Qualität hat er auf jeden Fall, die Technik hat er und die Geschwindigkeit, noch mehr von diesen Chancen zu bekommen, hat er ja auch.
Ja, und einfach
Und
durch seinen Körper, der kommt in alle möglichen Szenen rein. Ein hoher Ball und der ist am Start, ne? Also das ist halt echt,
ja.
ich will nicht sagen bewundernswert, für seine Größe kann er ja nichts, aber die nutzt er auch gut, das muss man einfach sagen.
Ja. Wenn man das mit dem Hinterseher vergleicht, der ja über ganz andere Qualitäten gekommen ist, der war ja auch ein großer Stürmer, aber halt nicht so einer, der über seinen Körper gekommen ist. Der Hinterseher, der hatte ich jetzt nicht als Stürmer in Erinnerung, der einen langen Ball kriegt, Ball kriegt und den vorne festmacht, sondern der hatte ganz andere Sachen. Der war halt eher dieser klassische Torjäger, der da steht, wo ein Torjäger stehen muss. Und ein Gambula ist halt einer, der sich die Chancen erarbeitet und wenn er diese dann auch noch nutzt, ist das eine absolut super Verstärkung. Das hat er zum Ende der letzten Saison gezeigt und hat jetzt auch wieder in dieser Saison das mehrmals angedeutet.
Ja, wobei ich sogar finde, dass Gambula, was das Positionsspiel angeht an sich, sogar noch ein bisschen klassischer als Stürmer agiert als Hinterseher, weil Hinterseher ja auch oft sich fallen gelassen hat oder über die Außenbahn gekommen ist. Und naja, dann fehlt halt in der Mitte einer, der den Ball reinmacht. Das hat man ja letztes Jahr schon
Das
häufiger
stimmt.
gesehen. Gambula ist auch manchmal auf dem Flügel zu finden, das mag schon sein, aber in der Regel ist er dann auch der Mann, der den Ball in der Mitte kriegen will und der den Ball auch dann bekommt. Und ich glaube, da können wir uns auch noch auf einige Tore freuen diese Saison.
Das stimmt. Ich hoffe natürlich, solange er fit bleibt. Jetzt hat er natürlich einen Konkurrenten bekommen mit Winsheimer, der ein komplett anderer Stürmertyp ist. Da bin ich gespannt, wie er ist, wie er uns auch weiterhelfen wird. Aber wir haben noch einen anderen Neuzugang gegen Ende der Transferphase präsentieren können, der dann natürlich die Lücke rechts hinten schließen konnte, und zwar Gamboa. Wie war dein erster Eindruck jetzt von ihm?
Ja, also ich fand, in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, um erstmal reinzufinden in die Liga. Es ist ja was ganz anderes als jetzt in der schottischen Liga. Ist wahrscheinlich nicht so körperlich und ja, da braucht er auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Und ich meine, gerade jetzt beim langen Ball, der dann über ihn ging, den die Davi dann nutzen konnte, da hat man halt gemerkt, dass die Abstimmung auch noch nicht ganz stimmt, weil er dann einfach nicht hinterher ist. Vielleicht, weil er sich aufs Abseits verlassen hat. Das hat dann leider nicht funktioniert. Und ja, also er braucht noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, man hat schon Ansätze, gute Ansätze sehen können und da werden wir uns auf jeden Fall auf eine gute Verstärkung freuen können. Er ist halt leider
Das.
schon ein bisschen älter, ne? Also wir werden da nicht lange
Ja.
was von haben. Aber jetzt momentan könnte er erstmal einen guten, kongenialen Partner von Suarez bilden auf der anderen Seite.
Das stimmt natürlich. Und er wird ja auch der Sprinter genannt. Also wenn man über Gamboa irgendwas sucht bei YouTube, dann gibt es Videos, wo er wirklich der Sprinter heißt. Also denke ich mal, dass er, wenn er die Räume kriegt, Stuttgart ist halt, wie gesagt, ist da ein Gegner. Das ist undankbar als erstes Spiel für einen Neuzugang. Da kannst du nicht mit dieser Erfahrung, also klar, er hat natürlich internationale Erfahrung, aber ihm fehlt die Spielpraxis, der Liga-Alltag. Das wird sich jetzt wirklich zeigen, inwiefern er eine Verstärkung ist, wovon ich eigentlich ausgehe, dass so ein Spieler eine Verstärkung in der zweiten Liga ist. Ich bin gespannt, was da noch kommt jetzt gegen Dresden, wie er da spielt, ob er spielt, wird sich zeigen. Aber auf der rechten Seite hat er ja jetzt endlich mal Osei Tutu gespielt, auch noch vor ihm. Also auch wie ein weiterer schneller Spieler, der ja erst rechts hinten eingeplant war. Und ja, ich fand eigentlich, dass das gar nicht so schlecht gemacht hat. Natürlich auch wieder Positionsspiel ein bisschen. War jetzt wieder eine andere Position für ihn. Taktik ist auch schwierig, aber ich fand, er hat es deutlich besser gemacht als in seinen Spielen hinten rechts.
Ja, also dass er kein Rechtsverteidiger sein wird für uns, das konnte man schon merken. Nach vorne hin immer wieder mit Akzenten. Allerdings ist halt auch da, das gilt sogar dasselbe wie für Gamboa. Es war zwar nicht sein erstes Spiel für uns, aber ich meine, dann offensiv gegen Stuttgart, das ist halt einfach undankbar. Der hat ja jetzt auch nicht so viele
Ja.
Szenen bekommen. Also er hat einmal dann, wo er durch war und den Ball dann, ich weiß nicht, rüberbringen wollte, das war dann kein richtiger Schuss und kein richtiger Pass irgendwie, ne? War dann so eine Mischung.
Ja.
Das war schade, da wäre vielleicht auch mehr draus passieren können. Aber ich denke mal, wir werden jetzt auch aufgrund der verletzten Situation ihn wahrscheinlich weiterhin erstmal offensiv sehen und da ist er auch richtig aufgehoben. Also ich möchte nicht mehr hinten rechts sehen.
Nee. Ja, ich finde vor allem Osei Tutu und Blum, Das ist eine Flügelzange, die noch sehr gefährlich werden könnte, wenn jetzt Thomas Reis es hinbekommt, die richtig einzusetzen.
Ja, ich meine,
Durch diese Geschwindigkeit.
du musst es halt einfach schaffen, die Spieler dann mit Doppelpässen oder so einfach freizuspielen, dass sie durchlaufen können und die Geschwindigkeit auch nutzen können. Weil
Ja.
sonst bringt es dir nichts. Dann kannst du auch mit Patrick Fabian auf
Das
dem Flügel
stimmt.
spielen. Also.
Das stimmt, das stimmt. So, man musste die Geschwindigkeit von den Spielern natürlich nutzen, was da jetzt gegen Stuttgart natürlich auch geklappt hat. Weil aber halt auch die Innenverteidiger bei denen Fehler gemacht haben, die eigentlich in der zweiten Liga keiner Mannschaft passieren. So, das ist ja auch nochmal das Ärgerliche, dass Stuttgart diese Fehler gemacht hat und wir die nicht nutzen
Ja,
konnten.
ich meine,
Weil
vor
eigentlich.
allem Spielern von der Klasse, ne? Ich meine, Bart Stuber, der war ja Weltklasse zwischenzeitlich. Klar, ihn haben
Ja.
viele Verletzungen außer Schwung gebracht, sag ich mal, aber der sollte ja trotzdem noch in der Lage sein, die Pässe vernünftig an den Mann zu bringen.
Wobei im Bart Stuber das ja eigentlich gar nicht richtig war. Das war Phillips, heißt er, glaube ich, der andere Innenverteidiger von denen, der die Fehlpässe und der da hinten ein bisschen unter Druck geraten ist. Aber es ist halt nichts passiert. So. Und das ist das, was ärgerlich ist. Was ich vermute, wenn man die ersten Spiele gewinnt oder halt mit einer anderen Serie startet und dann nach Stuttgart kommt, dann ist ein ganz anderes Selbstvertrauen da und dann geht man auch als Sieger von Stuttgart weg. Fährt man als Sieger aus Stuttgart
Ja,
weg.
beziehungsweise man
So.
führt zumindest nach der ersten Halbzeit. Das wäre nämlich auf jeden Fall drin gewesen. Wie man dann
Ja,
die
das
zweite
stimmt.
angegangen wäre, das kann man im Nachhinein schlecht sagen. Da hätte man mit mehr Selbstvertrauen spielen können, hätte noch mehr auf Konter gehen können. Dann hätte man
Ja.
den Raum auch bekommen. Aber so war Stuttgart halt, nachdem sie dann ja auch das sehr, sehr frühe 2:1 gemacht haben, waren sie einfach nicht unter Druck, um dann noch höher zu stehen. Und dadurch haben sich die Räume dann auch nicht mehr ergeben.
Das stimmt. Das war dann leider so, dass in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel wirklich nach vorne ging. Die Chance von Gambula halt und ansonsten weiß ich gar nicht mehr so richtig, ob da noch irgendwas war.
Das ist
Leider.
auch das Einzige, was mir noch in Erinnerung bleibt. Wobei man da sagen muss, das fand ich sehr, 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 sehr schön rausgespielt mit dem Lupfer von Janelt, meine ich, war es, der da die
Ja.
Zähne gesetzt hat auf der linken Seite. Das war schon mal
Der.
ein Lichtblick, auch wenn es am Ende leider
Ja,
kein Tor war.
dass die Jungs Fußball spielen können, das haben sie jetzt schon mehrmals gezeigt. In der zweiten Halbzeit gegen Wiesbaden, gegen Bielefeld. Dass sie das können, wissen wir. Jetzt müssen sie das halt nur noch 90 Minuten auf den Platz bringen.
Ja, man hat halt
Und
irgendwie
ja.
das Gefühl, dass sie erst durch den Rückstand quasi dann realisieren, oh, jetzt müssen wir mal was machen. Und dann
Ja.
können sie es plötzlich. Und vorher haben sie, ich weiß
Ja.
nicht, ob sie nicht die Lust haben, also es ist sehr unerklärlich, was da für Vorgänge passieren. Aber man hat halt erst, ich meine, wenn nach einem 0-3, dann machst du plötzlich drei Tore, ne? Gegen Wiesbaden. Und man hat ja gesehen, dass Wiesbaden auch eigentlich kein Zweitliganiveau hat, ne? Ich meine, jetzt am
Nee,
letzten
nee.
Spieltag 5-0, glaube ich, verloren. Also.
Ja, wenn du ein 3-0 gegen Wiesbaden aufholen kannst, dann kannst du eigentlich, wenn du die ganze Zeit so spielst, wie du diese drei Tore geschossen hast, dann schießt du Wiesbaden aus dem eigenen Stadion. Das ist es ja noch. Das war zu Hause. Es war ja nicht in Wiesbaden, dass sie auf einmal groß aufgespielt haben. Es war in Bochum. Und in Bochum lag man 3-0 hinten gegen Wiesbaden. Das ist. Aber dieses Spiel ist. Möchte ich abhaken. Da möchte ich nicht
Ja,
mehr drüber reden.
das war ein sauverrücktes Spiel.
Du hast aber gerade schon Janelt angesprochen, der jetzt mittlerweile, so wie es scheint, zumindest langsam wieder in die Startelf rutscht und neben Toto die Doppel-Sechs bilden wird.
Ja, es ist auch die einzige richtige Entscheidung. Ich meine, Dutt hat ja am Anfang der Saison da schön rumexperimentiert mit Eisfeld und Meier zeitweise. Oder
Ja.
Eisfeld und Toto als Sechser. Beziehungsweise zeitweise war ja sogar Toto dann offensiver als ein Eisfeld oder so. Das waren sehr merkwürdige Sachen. Weil, ich meine, wir haben einen jungen Janelt, der jetzt auch zu Recht dann mal die Chance bekommen hat, in der U21 sich zu beweisen. Und der Junge braucht einfach Spielpraxis. Und
Ja.
dass der technisch und so von der Spielintelligenz eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler ist, das hat er ja schon häufiger gezeigt.
Das stimmt allerdings ja auch. Was mir da immer auffällt, ist, dass Janelt halt sehr oft Bälle antizipieren kann und dementsprechend dann halt den Schritt vorm Gegner ist und so schnell einen Konter einleiten kann. Was halt bislang noch nicht vom Erfolg gekrönt ist, aber er verleiht unserem Mittelfeld, finde ich, auf jeden Fall mehr Stabilität. Ist halt natürlich auch ein anderer Spielertyp als ein Robert Tesche. So ein Robert Tesche ist auch ein Sechser natürlich, aber halt eher offensiver veranlagt als ein Janelt, der halt auch mal ein torgefährlicher Sechser eben ist. Also ein Tesche.
Ja. Ja, und Tesche ist halt einfach ein Kampfbiest, ne? Also der haut sich
Ja.
dann auch rein, wenn er auf dem Platz ist. Das muss man ihm auf jeden Fall zugute halten. Da hat er ja auch schon einige gute Partien für Bochum absolviert. Aber man muss halt auch sagen, unsere beiden Sechser der letzten Saison, sage ich jetzt mal, mit Tesche und Lucia werden halt älter. Was Lucia allerdings nicht anzumerken ist, der läuft ja immer noch wie ein Berserker übers Feld und
Ja, er hat ja, meine ich, immer noch die meisten Kilometer.
genau, der spult jedes Spiel da mit wahnsinnigen Zahlen ab. Da kommen die meisten Jungen gar nicht hinterher. Und ja, aber Tesche merkst du schon, dass er älter wird. Und wir müssen ja einfach, es ist ja auch das Ziel, die jungen Spieler zu integrieren. Und da ist dann ein Mittelfeld aus einem Jungen und einem Alten eigentlich momentan eine sehr, sehr gute Lösung.
Ja, da muss man halt gucken, dass man im Sommer oder vielleicht schon im Winter einen zweiten Sechser rankriegt oder aus der Jugend einen hochzieht. Ich habe mir jetzt leider noch kein U19-Spiel angeguckt. Ich weiß nicht, ob es da einen gibt. Holtkamp ist, glaube ich, auch Sechser. Der ist, denke ich mal, auf dem Sprung zu den Profis. Er könnte das zukünftig ausfüllen. Wellas ist natürlich auch ein Sechser,
Ja, ist die
der
Frage, wie man mit
halt.
dem plant, mit dem Wellers. Also es
Ja, eigentlich wollte man ihn ja ausleihen, aber offenbar hat die Vertragsverlängerung nicht geklappt. Deswegen ist eine Ausleihe jetzt momentan vom Tisch. Mal gucken, wie es im Winter ist, ob er bis dahin verlängert hat. Zu wünschen wäre es, weil in den Testspielen hat er mir gut gefallen. In der Jugend hat er mir gut gefallen. Ist auch variabel einsetzbar. Kann Rechtsverteidiger spielen. Und wenn er diese, ja, die Erfahrung in der zweiten Liga kriegt, dann ist das auf jeden Fall ein guter Jugendspieler, den man da hochgezogen hat. Ja, gut. Ich denke mal, dann haben wir jetzt das Spiel gegen Stuttgart durchgesprochen. Könnte man natürlich mehr drüber sagen, aber wir wollen diesen Podcast nicht so weit in die Länge ziehen. Vor allem, weil halt Punkt 3 auf jeden Fall, also was es Neues so gibt beim VfL, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Kommen wir dann direkt zu dem nächsten Spiel gegen Dresden. Ja, Dresden ist jetzt auch nicht so gut in die Saison gestartet. Du hast da, denke ich, mal eine Übersicht.
Ja, ich meine, aktuell auf dem 14. Platz, das haben sich manche Dresdner mit Sicherheit auch mehr erhofft. Ich meine, sie haben immerhin 3 Punkte mehr geholt als wir. Da wäre natürlich unser Ziel zu sagen, nach dem nächsten Spieltag sind wir punktgleich. Was anderes darf auch nicht das Ziel sein. Ich meine, zu Hause, man hat einen neuen Trainer. Selbst wenn wir keinen neuen Trainer hätten, jetzt, ich meine, in der Situation, da musst du das Heimspiel einfach gewinnen.
Ja, das stimmt. Du musst, also zu Hause, du musst jetzt gegen Dresden gewinnen. Ansonsten gehen die ganzen Fans hier auf die Barrikaden. Aber eigentlich finde ich, dass Dresden, dafür, dass sie so weit unten stehen, die haben sich im Sommer gar nicht schlecht verstärkt, finde ich jetzt. Mit Chris Löwe haben sie einen sehr, sehr starken Linksverteidiger geholt, der ja auch Premier League-Erfahrung hat. Und haben dann noch, der Name wird jetzt schwierig auszusprechen sein, Alexander Jeremejew, denke ich, heißt er,
Ja.
geholt als Mittelstürmer. Also im Sturm, finde ich, ist Dresden sehr, sehr stark besetzt mit Kone und Jeremejew. Also die Qualität haben sie eigentlich im Kader, um im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld in der zweiten Liga mitspielen zu können.
Ja, auch gerade, ich meine auch ein Kone, der ist ja auch noch, ich sag mal, ziemlich jung. Ne, mit seinen
Ja.
22, da ist ja sogar noch Potenzial und der hat uns ja auch letztes Jahr schon geärgert mit dem Elfer leider. Also das heißt, es war nur ein Elfer, aber trotzdem. War das ein bitteres Spiel
Ja,
gegen
der
Dresden?
jetzt noch nicht mal so, ja, richtig, der noch nicht mal so berechtfertigt war, fand ich. Aber es ist letzte Saison. Mittlerweile gibt es ja den super Videobeweis. Der rettet uns in solchen Situationen.
Ja, da hatten wir dieses Jahr tatsächlich
In
ja schon einige Entscheidungen, die für uns gut ausgefallen sind durch den Videobeweis.
ja, aber auch andere, die nicht so gut ausgefallen sind. Die rote Karte gegen Bapo war ja keine.
Ja, das stimmt. Das
Da
war der
hat.
einzige Knackpunkt. Das ist auch
Ja,
ärgerlich,
gut,
dass er
und
jetzt fehlt.
Bapo. Richtig, weil Bapo gerade eben in Form gekommen ist. Ich fand ihn immer relativ gut, wenn er eingewechselt wurde. Hoffentlich kann er dann da wieder dran anknüpfen, wenn er jetzt nach Dresden wiederkommt. Und wird dann auch vom neuen Trainer berücksichtigt.
Ja, für mich ist das
Ja.
eigentlich ein Startelfkandidat, wenn er jetzt
Eigentlich
dran
schon,
geblieben
ja.
wäre. Immer sobald er und Kanwula zusammen auf dem Feld fahren, wurde es vorne viel gefährlicher.
Das stimmt, das stimmt. Abzuwarten, wie es jetzt kommt. Ja. Also, was man jetzt schon mal sagen kann, in Zukunft versuchen wir zumindest bei diesen Besprechungen über den zukünftigen Gegner Fans von dem Verein dabei zu haben, weil die natürlich viel, viel mehr zu dem Gegner sagen können. Ist jetzt momentan noch nicht möglich. Erstmal kennen wir keine Dynamo-Fans und zweitens war das Ganze jetzt viel zu spontan, um da irgendjemanden noch auftreiben zu können. Schauen wir mal, dass das bei den nächsten Spielen anders ist, dass man da ein bisschen mehr zu sagen kann zum Gegner. Aber wie siehst du denn die mögliche Startaufstellung fürs Spiel? Ist jetzt natürlich schwierig, mit einem neuen Trainer das vorauszusagen. Vielleicht überrascht er uns komplett. Aber was denkst du?
Ist halt die Frage, erstmal, inwieweit er da, ich sag mal, so ein bisschen die Strukturen der Mannschaft, also wie er das Ganze so sieht, ob für ihn auch Riemann die klare Nummer 1 sein wird oder ob er da gerade im Tor einen offenen Konkurrenzkampf hat. Natürlich kannst du jetzt in der Woche im Training nicht wirklich ermitteln, wie man da ins Tor stellt. Deswegen wird es wahrscheinlich auf Riemann hinauslaufen. Ist halt die Frage, inwieweit der neue Trainer da mit dem Ego von Riemann, sag ich mal, zusammenpasst. Ne? Also ob der sich da
Ja.
alles gefallen lässt, was der Riemann macht. Aber ich denke mal trotzdem, dass die Torposition auf jeden Fall geklärt sein sollte mit Riemann. Und naja, die beiden Außenverteidiger sind, glaube ich, auch ziemlich klar. Rechts wird Gamboa sein und links erwarte ich Suarez.
Ja, sehe ich genauso. Also ich denke mal, so richtig was über eine neue Startaufstellung kann man erst vielleicht in 2 Wochen sagen. Wenn er einen besseren Eindruck bekommen hat von den Spielern, auch mal die Spieler im Spiel gesehen hat. Jetzt momentan denke ich, dass diese 3 Spiele auf jeden Fall gesetzt sind. Innenverteidigung ist, finde ich, auch relativ klar. Ich weiß nicht, wie weit Leitsch jetzt ist. Der ist ja auch wieder im Mannschaftstraining.
Ja, der wird, denke ich
Aber ich
mal,
denke.
für sein Fitnesslevel wird er noch ein paar Wochen brauchen, bis man da
Ja.
wieder mit rechnen kann. Und da wird der neue Trainer jetzt, glaube ich, auch nicht die sowieso schon, ich sag mal, unsortierte Abwehr nicht noch mal rotieren. Also da werden ziemlich
Ja.
sicher Dekalo und Lorenz wieder am Start sein.
Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Und dann ist die Frage, ob er. Also wie er spielt, das weiß ich nicht. Wir gehen jetzt einfach mal von einem 4-2-3-1 aus, was halt das Standardsystem ist. Laut Transfermarkt spielt er das so.
Ist ja auch das, was wir zuletzt oder auch
Ja,
häufiger schon.
richtig. Ich glaube sowieso nicht, dass er jetzt so viel da anders machen wird. Gut, es ist eine Woche Vorbereitung. Er hat eine ganze Woche dafür.
Ja, die Offensivpositionen sind halt spannend, ne? Also, ich sag mal,
Ja,
Gambula wird da
da kann
nicht
er
rausnehmen,
experimentieren.
denke ich mal. Und ja, Blum wird auch gesetzt sein. Ist die Frage, ob er Winsheimer bringt?
Die Frage ist erstmal, wie er spielt, mit was für einem Stürmer. Also ob er sagt, wir brauchen einen Spielaufbau, dann brauchst du natürlich keinen Stürmer, der vorne die Bälle festmacht und einen bulligen Stürmer. Dann brauchst du einen Stürmer, der halt mitspielt. Und ich kann Winsheimer nicht einschätzen, ob das so einer ist. Aber dann könnte es natürlich auch sein, dass er im Sturm auf Winsheimer hinausläuft. Aber ich jetzt erstmal nochmal aufs Mittelfeld. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sagt, um da Ruhe reinzubringen und wieder Routine, dass er erstmal der Doppel-6 Tesche und Toto vertraut. Nicht, weil er Janel schlecht findet, sondern einfach, weil er in dieser Situation halt die Erfahrung von diesen 2 Spielern braucht.
Ah, es wäre natürlich möglich, aber ich glaube, also mich würde es sehr überraschen. Ich meine, Janelt hat jetzt schon diese Saison ein paar gute Spiele gemacht. Er und Toto finden da jetzt langsam zusammen. Da jetzt dann plötzlich wieder einen Tesche reinzuhauen, wäre meiner Meinung nach keine gute Entscheidung. Gerade wenn man sagt, wir wollen die Jugend einbringen. Und
Ja.
also ich glaube nicht, dass wir jetzt, wenn wir die Spiele mit Tesche gespielt hätten, statt mit Janelt, dass wir deswegen gewonnen hätten. Daran hat es nicht gelegen.
Ja. Es ist auf jeden Fall, es wird interessant sein. Auch die zentrale Mittelfeldposition, wer da spielen wird. Man muss halt dazu auch sagen, dass Butcher ihm wahrscheinlich sehr viel helfen wird am Anfang. Sehr viel sagen wird von wegen, ja, also halt mitreden wird und ihn einarbeiten wird. Deswegen könnte im Mittelfeld, wenn Meier fit ist, wieder Meier spielen auf der 10. Links Blum und rechts Osei Tutu. Ich weiß nicht, wie weit Zoller und Weiland sind.
Ja, die waren wieder
Vielleicht
im Mannschaftstraining, aber ich denke, vielleicht reicht's für einen
als
Kader,
Joker
aber.
als Joker vielleicht. Also, man kann es halt noch gar nicht so richtig einschätzen. Es könnte Überraschungen geben, aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, weil du dann in dieser kurzen Zeit, in der du mit der Mannschaft arbeitest, da zu viel Unruhe reinbringen könntest, vor allem in dieser Situation jetzt.
Ja, ich meine, es ist ja auch noch eine knappe Woche bis zum Spiel. Da wird wahrscheinlich kurz vor dem Spiel wird dann noch ein bisschen was durchsickern. Wird der Trainer ja auch die Pressekonferenz dann haben, wo er
Ja.
dann seine Gedanken vielleicht los wird. Wie viel er dann vor Spielen immer schon verrät, werden wir dann noch sehen. Das kann man ja auch noch nicht einschätzen. Zumindest wird
Ja,
er sich
morgen
zum
findet ja erstmal
Kader.
die.
Morgen findet die Vorstellung statt, wolltest du wahrscheinlich sagen.
Morgen findet die. Ja, richtig. Um 9:30 Uhr findet ja morgen die Vorstellung statt und danach leitet er das erste Training. Da wirst du halt danach die ersten Berichte darüber lesen. Bin ich mal auf die Überschriften gespannt, weil der Name bietet natürlich sehr viel Wortspielpotenzial. Könnte ganz lustig werden, aber nach einer Zeit könnte es halt auch nerven. Mal gucken. Ja. Da wir jetzt ja sowieso schon beim neuen Trainer sind, was sagst du dazu?
Ja, also
Zum
ich
Trainer?
muss sagen, als das erste Mal quasi so schon durchsickerte, dass er es werden könnte und dann, ich weiß nicht, einen Tag später stand ja dann sogar schon, die ersten Medien hatten dann schon gesagt, jo, der wird's auf jeden Fall, als der VfL es noch gar nicht veröffentlicht hatte. Da war ich im ersten Moment ziemlich überrascht, weil ich gestehen muss, mir der Name tatsächlich nichts gesagt hat. Als er noch beim VfL gekickt hat, war ich entweder noch nicht geboren oder sehr, 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 sehr jung. Und naja, in der Zeit, wo er dann Co-Trainer war oder die Jugend verfolgt hat, da war ich eher aufs erste Team fixiert und war mit dem Trainerteam auch noch nicht so vertraut. Deswegen musste ich mich dann erstmal ein bisschen einlesen zu seiner Geschichte. Und naja, ich meine, es ist gut, dass er jetzt schon mal woanders war, also bei Wolfsburg, bei einem Bundesligisten, da so ein bisschen Abläufe mitbekommen hat. Aber es ist natürlich eine gefährliche Entscheidung, ne? Also der muss jetzt sitzen, sonst wackelt auch der Sportvorstand.
Das stimmt. Also, das habe ich ja schon mal geschrieben. Also, ich finde, dass halt einfach diese Entscheidung, so rein sportlich kann man ihn nicht bewerten. Das kann keiner von uns. Keiner von uns hat die Jugend in Wolfsburg gesehen. Da gibt es nur wirkliche Insider, die halt wissen, wie er spielt. Ich finde aber, das hat so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack. So eine Bochumer Lösung gab es ja irgendwann schon mal. Unter Hochstetter mit Rasiewski.
Ja.
Und das ist halt das, was die Fans im Hinterkopf haben. Und diese Angst davor. Also heiße den Trainer willkommen. Ich bin komplett unvoreingenommen beim Trainer, aber ich finde einfach, dass es so Parallelen gibt halt zu dieser Hochstetter-Rasiewski-Sache. Nicht komplett. Ich denke jetzt nicht, dass Sesi, so wie Hochstetter, nach außen diese den Anschein macht, dass er die Aufstellung macht und sowas, so wie es damals den Anschein hatte. Ich denke, dass Reis da genug Einfluss haben wird, also alles alleine machen wird. Aber es kommt halt irgendwie komisch rüber.
Auch einfach dieses, also nach dem Motto, er holt seinen Kumpel, ne? Das ist wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, die Parallele zu Hochstetter und Radziejewski. Wobei ich halte von Sesi jetzt, ich sag mal so als Typ, nicht unbedingt von dem, was er jetzt uns jetzt als Kader zusammengezaubert hat, aber als Typ halte ich von Sesi deutlich mehr als vom Hochstetter. Und deswegen gehe ich
Ja.
auch davon aus, dass das nicht so verlaufen wird wie damals. Natürlich hängt das auch ein
Ja.
bisschen vom Sportlichen ab. Also
Das ist es eben. Und jetzt vor allem mit Blick auf die Jahreshauptversammlung, die ja jetzt bald ist, am 25. könnte, also es sind noch zwei Spiele dazwischen. Und wenn diese zwei Spiele in die Hose gehen, dann weißt du halt einfach schon, dass da die Kacke am Dampfen ist. Wenn du in diesen zwei Spielen keinen Sieg holst, eigentlich musst du beide Spiele gewinnen, um da irgendwie die Fans zu beruhigen. Aber ich glaube, selbst damit wird es kritische Fragen geben zu dieser Trainerentscheidung.
ja, das erwarte ich auch auf jeden Fall. Aber natürlich kann man jetzt, wenn man, wir fangen mal mit 3 Punkten an im nächsten Spiel, aber wenn man tatsächlich sogar 6 Punkte holen würde, wird wahrscheinlich sogar ein Großteil der Fans erstmal besänftigt sein. Aber naja, das ist Wunschdenken. Wir haben jetzt 2 Punkte aus 5 Spielen. Insofern
Ja.
müssen wir erstmal gucken, dass wir da überhaupt Tore schießen und punkten.
Das stimmt. Muss man mal abwarten, was da passiert.
Zumal ja
Ja.
Sandhausen, der ich sag mal, der übernächste Gegner. Die sind ja jetzt auch nicht so schlecht unterwegs, die haben sich gut verstärkt, also.
Das ist es ja auch noch. So, Sandhausen, die ja gar keinen Umbruch vorher angekündigt hatten, haben sich viel mehr Verstärkung geholt, viel breiter den Kader aufgestellt als wir, der VfL, die halt diesen Umbruch angekündigt hatten. Wo es vorher hieß, ja, es findet ein Umbruch statt im Sommer. Das ist so. Und dann suspendiert man halt. Aber was heißt, war das eine Suspendierung von Celozzi und Hoogland oder war das halt einfach, dass man sie vom Spielbetrieb halt freigestellt hat?
Ja, Suspendierung ist ja eigentlich eher eine Folge, etwas, was passiert, wenn man, wenn
Ja.
irgendwie was vorgefallen ist. Da ist es ja tatsächlich so, dass man einfach aufgrund der Qualität letztendlich davon Abstand genommen hat, sie weiter einzusetzen und das auch öffentlich kundgetan hat. Was jetzt einfach gerade jetzt rückblickend gesehen eine sehr, 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 sehr dumme Entscheidung war. Weil den Celozzi kriegst du ja nie wieder irgendwie in die Mannschaft reingebracht und der hat da, ich weiß nicht, 4 Jahre, 5 Jahre jetzt mittlerweile sogar. Irgendwie so grob, ne? Hat er ja die Knochen für den Verein gehalten, hat sich immer reingehauen, war ja zuletzt sogar Kapitän. Wobei ich da jetzt sagen muss, da muss er halt, wahrscheinlich hat er intern sehr solides Auftreten gehabt. Nach außen hin habe ich die Entscheidung gar nicht so nachvollziehen können, dass er Kapitän ist, weil für mich war das immer so ein eher stillerer Mitläufer, der seine Arbeit macht, aber niemand, der irgendwie die Mannschaft groß anspornt und auch mal im Interview klar irgendwas formuliert.
Ja, gut, man muss dazu sagen, ich denke, weil Schelotti Kapitän war, wird es gar nicht so schwierig, wäre es gar nicht so schwierig, ihn wieder zu integrieren. Die Sache ist jetzt nur, wenn du ihn halt dann als Stammspieler da wieder reinholst und den anderen Leuten vor die Nase setzt, könnte es natürlich Unruhe geben. Aber es ist jetzt die Sache, wir haben einen neuen Trainer, wie er das handhabt, ob er Schelotti, den sieht er ja auch im Training, wieder im Spieltagskader dabei haben will. Das wird sich dann zeigen. Das ist jetzt eine neue Situation. Ich hoffe es, weil rechts hinten haben wir halt dann immer noch nur Gamboa. Gut, Osetutu könnte das spielen, aber wir hätten da eigentlich nur Gamboa. Und deswegen wäre halt so ein Chelozzi, der halt auch einfach sich auf die Bank setzt und nichts sagt. Das hat er ja die ganze Zeit gemacht. Er hat ja nicht, der war Kapitän und saß auf der Bank, weil ein Jamrat deutlich besser war als er und hat nichts gesagt. Und dann finde ich diesen Umgang mit ihm sehr fragwürdig.
Zumal
Und
ich würde tatsächlich sogar sagen, ihn jetzt wieder reinzubringen, also was seine Position angeht, wäre tatsächlich sogar ziemlich leicht, weil Gamboa und Osetutu, was ja jetzt vielleicht seine Konkurrenten wären, wobei Osetutu mal ausgeklammert, die sind ja neu dazugekommen. Die haben die Situation nicht so mitbekommen. Die würden das wahrscheinlich einfach akzeptieren und den Konkurrenzkampf annehmen. Gehe ich mal davon aus, wenn das
ja, gut.
gute Typen sind.
Muss man sehen, wie das jetzt kommt. Ich gehe eigentlich gar nicht mehr davon aus, dass Celozzi zurückkommt. Ist halt nur doof, wenn du vorher sagst, ja, wir wollen ihn verkaufen und du ihn da nicht loswirst und ihn jetzt immer noch im Kader hast. Ist halt, das macht nach außen wieder ein sehr komisches Bild, was ja sowieso diese ganze Transferpolitik, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es wurde ein Umbruch angekündigt und im Endeffekt hat man stark angefangen, aber genauso stark nachgelassen.
Ja,
Man hat
das
ja.
Einzige, was dann irgendwann ist zur Mitte der Transferphase noch das mit das Beste war, was er dann geschafft hat, war halt, dass er Ganvula recht billig dann doch loseisen konnte.
Ja. Ja, und auch die Leihe von Osetutu, die ja auch, also im Grunde spielt Osetutu natürlich unter den Erwartungen als Rechtsverteidiger, mal gucken, wie das jetzt rechts vorne ist. Das waren auch Sachen, wo man am Anfang gesagt hat, jo, das ist nicht schlecht, aber es ist halt nicht das, was du dir von einem Umbruch wirklich erwartest.
Zumal
So,
ja
man
ein
fängt.
junger Spieler, den du für ein Jahr ausleihst und wo du keine Kaufoption hast, das ist ja wirklich nur, wir müssen den Kader voll machen.
Das kommt dazu. Diese Ausleihen, das wirkte halt einfach so, als ob er sich da mehr Zeit schaffen will. Auch jetzt mit Windsheimer. Was gab es da für Gerüchte? Man wollte einen amerikanischen Stürmer verpflichten. Mir fällt jetzt Novikovic oder irgendwie sowas. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber man
Nee,
wollte ihn
ich weiß
verpflichten,
auch
da
nicht.
waren die Gerüchte. Hat nicht geklappt. Angeblich hatte Bochum gute Karten, hat nicht geklappt. Dann wollte man Schuli verpflichten, war angeblich in Gesprächen, hat auch nicht geklappt. Und dann hat man Winsheimer ausgeliehen.
Ja, wobei ja Winsheimer schon fest war, bevor die Schuli-Gerüchte kamen, ne? Also.
Ja, aber Schuli war das, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber am Montag gab es keine Gespräche mehr mit Schuli, mit den Beratern. Deswegen gehe ich davon aus, dass man erst mit Schuli gesprochen hat und dann gemerkt hat, scheiße, den kriegen wir nicht, wir machen Winsheimer fest.
Ja, ich sag mal so, die Abläufe, die dann im Internen passieren, die kann man ja von außen schlecht nachvollziehen. Es wirkt aber
Logisch,
alles ziemlich
logisch.
komisch. Ich meine, genauso, vielleicht nochmal kurz zum Punkt zurückgesprungen, dass es jetzt heißt, dass es angeblich mit keinem anderen Trainer überhaupt Gespräche gab, ne? Das ist ja auch sehr, sehr fragwürdig.
Ja, es ist halt alles momentan sehr, sehr komisch. Auch, ich weiß nicht, woran das liegt, ob es jetzt am Aufsichtsrat liegt, an Sesi oder woran auch immer. Aber man hört halt auch nichts. Das weiß ich nicht. Das finde ich alles als Fan. Ist das ein bisschen doof? Deswegen bin ich auf die Jahreshauptversammlung gespannt, wie viel dann da öffentlich wird, was da passiert.
Man hat ja de facto mit Willis auch einfach keinen starken Aufsichtsratsvorsitzenden, ja. Also
Der ist ja sowieso
den
schon angezählt.
siehst du einmal irgendwie beim 40-Jahre-Ruhrstadion, sitzt er da lachend und erzählt, er will oben angreifen. Jetzt ist der VfL nach 5 Spielen 17. und von ihm hört man nichts, ja. Also
Ja.
da würde man von einem vernünftigen Typen, der den Club im Griff hat, würde man da schon erwarten, dass man da auch öffentlich mal ein bisschen Gesicht bekennt und sich zu Sachen äußert, die ablaufen.
Richtig, das ist es halt. Phyllis ist ja sowieso ein angezählter Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist er spätestens seit der Sache mit Hochstetter. Bei einigen seit der Ausgliederung, bei anderen spätestens seit der Sache mit Hochstetter, wo er einfach, als der Verein im absoluten Chaos war, gesagt hat, Chaos ist hier nicht.
Ja, da hat er einfach zu lange an der falschen Personalie festgehalten.
Ja, und dann hatte er jetzt auch noch das Glück bei der letzten Jahreshauptversammlung, dass die Fans ihm noch mal ein Jahr Zeit gegeben haben, dass gesagt wurde, ja, wir haben, der Verein ist jetzt ruhig, der ist in ruhigen Gewässern, wir wollen hier keine Unruhe reinbringen, indem wir den Aufsichtsrat nicht entlasten und dazu bringen, sich aufzulösen. Und dieses Vertrauen der Fans hat er ja auch irgendwo missbraucht.
Das ist mal sehen. Also ich bin gespannt auf die Jahreshauptversammlung, was da auch von seiner Seite, wie er sich zu manchen Dingen äußern wird. Da wird es ja wahrscheinlich einen offenen Dialog geben, hoffe ich
Ja.
zumindest mal. Aber oft redet er halt um den heißen Brei herum und
Ja, aber ich glaube nicht, dass es dann noch mal, dass er dann noch mal so da mit einem blauen Auge davon kommt. Ich glaube, jetzt zählt es entweder, er macht klar Tisch oder der ist raus. Glaube ich. Also, selbst wenn er nicht, also wenn er entlastet wird, was ich nicht, wovon ich aktuell eigentlich gar nicht ausgehe, auch wenn er nichts getan hat, was diese Nichtentlastung rechtfertigen würde, rein von Vereinsrecht her, müsste er sich trotzdem, also beziehungsweise denke ich, dass er so viel Kritik kriegt, dass er sich schon selber hinterfragen wird. Was ich hoffe.
ja, also wenn er jetzt nicht mittlerweile gemerkt hat, dass er da mal gucken muss, wie er sich besser verhält, dann, naja, dann wäre es auf jeden Fall an der Zeit, mal von dem Amt zu weichen.
Ja, aber die Frage ist dann auch, wer kommt nach? Das hat man halt alles nicht. Das weiß man ja nicht so. Wen hat man als Alternative? Gibt es da im Hintergrund Leute, die da momentan was planen? Wurden schon Anträge eingereicht? Also man muss ja sonst so viel vorher Anträge einreichen für neue Punkte. Wurde das schon gemacht? Gibt es da irgendwas? Das weißt du ja nicht. Das wird sich dann zeigen. Muss mal gucken. Es bleibt spannend beim VfL. Die nächste Zeit, also bis zur Jahreshauptversammlung mindestens, kann man so sagen.
Ja, und was dann daraus resultiert, also ob es
Ja.
da irgendwelche neuen Sachstände gibt, das wird man dann sehen, das wird die Zeit mit sich bringen.
Das stimmt. Ja, dann gucken wir mal. Ja, noch was zu der Transferpolitik von Sesi, was ich noch sagen wollte. Ich finde einfach, dass der Kader geschwächt wurde, vor allem auch durch diese Transfers, die Sesi, also diese Abgänge, die Sesi tätigt. Einfach nur als Beispiel einmal die Leihe von Pavlidis zu Wilhelm Tvee, wo man am Ende, also wenn man Medienberichten glaubt, 250.000 bekommt für so einen Stürmer, der ja sich natürlich, der jetzt, weiß nicht, ob das immer noch ist, aber Führender der Torschützenliste war, der auch da in dieser Zeit schon vorher gut getroffen hat in Holland. Auch seinen Marktwert steigern konnte und dann natürlich von Wilhelm Tvee weit unter Marktwert verpflichtet wurde. Also das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Da hoffe ich mir natürlich auch, dass da Klarheit kommt bei der Jahreshauptversammlung, aber gibt es im Grunde so viel zu besprechen, dass du das gar nicht alles bei so einer Jahreshauptversammlung machen kannst.
Ja, ich glaube kaum, dass da jemand nachfragen wird, was mit Pavlidis war. Auch wenn
Weiß ich
das tatsächlich
nicht.
eine Sache ist, die mich auch interessieren würde, wie man da so blind agieren kann. Es ist ja auch eine Sache, die einfach im Trainerteam schiefgelaufen sein muss, im Zusammenhang mit dem Sportvorstand. Also, dass man da einfach nicht vernünftig kommuniziert hat und einfach nicht erkannt hat, was der Spieler für ein Potenzial hat.
Ja, das stimmt. Ja, muss man gucken. Ja, aber was ich sagen wollte, dass ich finde, dieser Kader wurde einfach geschwächt. Du bist links, erstmal links als Linksverteidiger, hast du Bandowski verloren, der natürlich gezeigt hat, was er kann, aber auch verletzungsanfällig ist, der jetzt in der dritten Liga bei Unterhaching kickt. Du hast Pertl im Winter abgegeben. Wobei ich mir eigentlich sicher bin, dass ein Timo Pertl beim VfL hätte bleiben wollen. Und ein fitter Timo Pertl ist immer noch ein super Linksverteidiger in dieser Liga hier.
Auf jeden Fall.
Du hast aber keinen Linksverteidiger geholt. Du bist auf links hinten mit Suarez alleine, hast natürlich einen Römling, einen Kokowas und einen Leitsch, der das spielen kann.
Ja, Leitsch ist dauerverletzt und
Ja,
die anderen
die
beiden
anderen
sind
beiden
halt noch
sind
sehr, sehr jung.
richtig. Und ich finde, dass man da halt sich auf jeden Fall nicht verstärkt hat, links hinten. Man hat mit Suarez einen der besten Linksverteidiger, hat aber keine Alternative, der dann Konkurrenzkampf macht. Weil Römling und Koko was trainieren bei, meine ich jetzt wieder bei der U19 mit. Und Suarez ist quasi gesetzt. Fertig. In der Offensive hast du ein Überangebot. Du hast es nicht geschafft, dort den Kader zu verkleinern. Du hast da Sackler, Eisfeld, Meier und Lee alleine für die Zehnerposition. Und ich finde einfach, dass du dich von Sackler nicht hättest trennen sollen, also mit einem festen Abgang, sondern ihn ausleihen hättest sollen. Dass der Spielpraxis kriegt, weil er hat es jetzt wieder nicht geschafft, in dieser Saison irgendwie Einsatzminuten zu bekommen. Und dass Sacklam, ja, was Sacklam kann, hat er schon gezeigt. Muss man jetzt gucken.
Weil man ja sagen muss, momentan einfach Meier und auch Eisfeld, die ja dann mehr drauf haben als ein Zaglam, also in der Vergangenheit zumindest schon mal mehr gezeigt haben, aber die rufen momentan halt wirklich gar nichts ab. Und da musst du dem Zaglam dann auch mal ranlassen. Der Junge hat Bock, das sieht man in jedem Training. Das sieht man schon beim Aufwärmen, wenn er auf den Platz kommt. Also da, dass man dann da gar keine Chance gibt, das ist schon sehr unverständlich.
Ja, das stimmt. Also die Frage ist sowieso, was unter Dutt ja häufig war, ist, wenn ein Spieler geschwächelt hat, dass er ihn ja gar nicht ersetzt hat. Also Riemann hatte ja die Schwächephase, wo einige gefordert haben, dass ein Felix Dornenbusch reinkommt. Ob er jetzt halt natürlich ist natürlich ein anderer Typ Keeper, ob er da hinten mehr Sicherheit reingebracht hätte, weißt du nicht. Aber Meier spielt auch momentan, wie du schon gesagt hast, unter seinen Möglichkeiten. Und da hat es halt auch irgendwo Robin Dutt verpasst, da wieder dann zu sagen, jo, du spielst hier unter deinen Möglichkeiten, du bist nicht wegen deinem Namen gesetzt, wir können dir auch einen Jugendspieler vorsetzen, vor die Nase setzen. Und das erhoffe ich mir halt so ein bisschen vom neuen Trainer, dass er, wenn so ein Spieler eine Schwächephase hat, ihn nicht sofort absägt, ihn erstmal aufbauen will, aber wenn er merkt, so der Spieler kommt da aus seinem Loch nicht wieder raus, dass er halt einfach einen neuen Spieler da reinsetzt, auch einfach, um den Spieler aus der Schussbahn zu holen, weil ein Meier ist ja so in der Schussbahn von den ganzen VfL-Fans, weil die sich ja viel, viel mehr von ihm erwartet haben. Und irgendwo, die Fans beim VfL sind natürlich einfach, die sind beruhigt, wenn da ein Jugendspieler spielt. Sondern der hat ja ein ganz anderes Standing und kann sich viel mehr erlauben als ein Basti Meier.
Und von einem Basti Meier würde ich halt dann schon erwarten, selbst wenn er eine schlechte Phase hat, anbringt. Und das hat ja in letzter Zeit auch häufig genug nicht geklappt. Das ist schon echt enttäuschend.
Ja,
Vielleicht wird der neue Trainer da
gut.
ja noch ein bisschen was dran ändern. Vielleicht sehen wir Saglam jetzt in den nächsten Wochen. Vielleicht sogar schon am Samstag, Sonntag auf dem Platz.
Gerade eben ist es hier auf dem Discord ein bisschen am Rumlängen. Deswegen habe ich dich nicht verstanden.
Ja, hier auch.
Ja, super.
Nein, ich habe gesagt, ich hoffe, dass wir es vielleicht schon auf dem Platz dann mal sehen, unterm neuen Trainer.
Das wird sich zeigen. Wie schon gesagt, das kann man nicht richtig beurteilen vorher. Ja, kommen wir da mal zum Abschluss, damit sich das nicht unnötig in die Länge zieht. Und gerade mit den ganzen Lags hier auf dem Discord ist es ein bisschen schwierig, dann das weiterzuführen. Ja, wir haben jetzt halt nicht über die Entlassung oder den Rauswurf von Robin Dutt geredet. Ich denke, dazu wurde alles gesagt. Ist jetzt auch viel zu lange her, um das hier nochmal aufzuarbeiten. Ist jetzt der Blick in die Zukunft. Und ja. Könnt uns gerne irgendwo schreiben. Erstmal auf Twitter wird der Podcast ja geteilt. Darunter schreiben, wie ihr das findet, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr das bisschen durchgehört habt, was ihr in der nächsten Folge hören wollt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir versuchen das natürlich vom Podcast zu Podcast zu verbessern. Seht es uns nach, dass es unser erster Podcast ist, dass wir noch nicht 100% wissen, was wir hier alles machen. Aber es wird besser mit den Folgen. Und ja, möchtest du noch was sagen?
Ja, ich bin auf konstruktive Getriebe. Okay, alles klar. Wir lassen es einfach an der Stelle. Wir freuen uns über irgendwelche Kommentare und würde ich sagen, macht's gut. Wir hoffen auf einen 3-Punkte-Sieg am Sonntag und dann hören wir uns danach und überlegen mal, wie es weitergeht.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Ciao.